Unternehmer-Jam-Session. Schore für die Ohren. Unternehmer-Jam-Session kommt mit großem Herz, Pauken und Trompeten, wortgewandt mit Hip-Hop-Referenzen, den besten Gästen und Themen, die bewegen. Unternehmer, Gründungsinteressierte, Franchise-Geber und Franchise-Nehmer sind sich einig und sagen, Hammer echt, Hammer der Hammer Bruder, und auch jeder Banker stimmt zu, Unternehmer-Jam-Session, Prädikat Mama Sutra. Mein Name ist Thorsten und ich bin seit über 15 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hundert Menschen bei der Realisierung ihres Traumes der Selbstständigkeit begleiten. Ich freue mich so wahnsinnig, dass du dir Zeit nimmst, dir diesen Podcast anzuhören, und bin mir sicher, dass du dir den einen oder anderen Impuls für deine angehende Selbstständigkeit oder dein Unternehmertum herausziehen kannst, und wünsche dir jetzt viel Spaß mit der neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Ach nee, Moment noch. Props gehen noch raus an Sammy, die Beginner, und Denne, die mit ihren Liedern Pate standen für die ersten Zeilen dieses Intros. Jetzt bin ich aber draußen, wie eine neue Folge von Unternehmer Jam Session. Viel Spaß damit. Selbstvertrauen ist zeitgemäß, weil du ohne Pleite gehst. Mit dieser Line von Sammy Deluxe herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Und es ist mal wieder eine Q&A-Folge. Es ist die dritte, und in alter guter Tradition, also solange man nach zwei Folgen überhaupt schon von Tradition sprechen kann, war es bisher immer so, dass es eine Me, Myself and I-Folge ist, also eine Solo-Folge von mir. Damit brechen wir mit dieser Folge, denn ich habe einen Gast, und bei diesem Thema könnte ich mir keinen besseren Gast vorstellen als Markus Marx von der Sparkasse Köln-Bonn. Er ist zum dritten Mal in diesem Podcast, und diese Folge setzt thematisch auch so ein bisschen an die letzte Q&A-Folge an, die ja noch gar nicht so lange her ist, wo wir der Frage auf den Grund gegangen sind, warum muss es denn so sein, dass der Banker euer bester Freund werden muss im Finanzierungsprozess? Und Markus Marx ist ein solcher Banker, der auf jeden Fall euer bester Freund ist, wenn er euch durch den Finanzierungsprozess begleitet. Und wir bauen heute thematisch darauf auf und gehen der Frage auf den Grund. Ihr habt jetzt erfolgreich finanziert, ihr habt gegründet, und was ist nun? Und die Frage knüpft natürlich darauf an, wie geht es auch mit eurem besten Freund weiter? Sprich, wie sollte die Kommunikation mit der Hausbank sein? Das zum einen, aber das eigentliche Herzensthema dahinter, sowohl von Markus Marx als auch mir, ist das Thema Liquiditätsmanagement. Wir bestreiten einmal im Quartal gemeinsam eine Veranstaltung, wo wir uns es thematisch so aufteilen, dass ich das Thema Businessplan präsentiere und Markus das Thema Bankgespräch und Betreuungskonzept der Sparkasse Köln-Bonn. Und in meinem Vortrag geht es immer darum, dass der Businessplan auch als Controlling-Instrument weiter eingesetzt werden soll über die Finanzierungsphase hinaus. Das heißt, die dort erstellte Finanzplanung im Rahmen des Businessplans bildet das Fundament, um überhaupt ein Liquiditätsmanagement, um einen Plan ist, Abgleich vornehmen zu können. Und Markus Marx stellt in seinem Vortrag dar, wie wichtig er es empfindet, dass er sich mit den Unternehmern auch austauscht und die Ergebnisse des Soll-Ist-Abgleiches bespricht, um halt auch frühzeitig zu erkennen, steuert man auf irgendeinen Liquiditätsengpass hin. Das ist aber gar nicht der Fokus in dem eigentlichen Vortrag, den wir immer gemeinsam machen. Deswegen haben wir uns gesagt, wir setzen es einmal zusammen hin und nehmen eine Podcast-Folge aus, um das Thema einfach etwas vertiefender noch darzustellen, weil es ein sehr, sehr relevantes Thema ist. Und darauf freue ich mich, dass Markus Marx sich bereit erklärt hat. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß im Real Talk Q&A zum Thema, warum ist Liquiditätsmanagement so relevant? Und wir hören uns dann im Auto nochmal ganz kurz wieder.
Vielen Dank, Thorsten, erstmal für die Einladung, ja, das dritte Mal, und habe gerade nochmal auf die Uhr geguckt, es ist noch keine 12 Stunden her, wo wir den Vortrag hier gehalten haben, ja, im Gründercenter. Von daher, unsere beiden Äugelchen sind noch ein bisschen müde nach dem gestrigen Abend, aber ja, danke für die Einladung, und ja, tatsächlich ein Herzensthema, wie du es gerade gesagt hast. Es gibt verschiedene Betreuungskonzepte auf dem Markt, wie Banken an die Begleitung und an die Finanzierung von Existenzgründer drangehen. Es gibt Banken, die haben Fördermittelberater, die nur reinschauen, wie kann man einen Businessplan optimal mit öffentlichen Fördermitteln unterlegen. Und danach werden die Kunden, wenn die Finanzierung steht, dann wieder abgegeben in ein Firmenkundencenter, wo sie dann von einem neuen anderen Berater weiter begleitet werden. Die Sparkasse Köln-Bonn hat sich schon seit über 20 Jahren dazu entschieden, dass Gründer nicht nur in ihrer Finanzierung bei uns begleitet werden, sondern tatsächlich durch uns als Berater begleitet werden. So nach dem Motto, wer A sagt, muss auch B sagen. Es ist leicht zu sagen, wir machen eine Finanzierung, ja, nein. Ich denke, die Kunst liegt aber da drin, professionell mit einem Gründer weiterzuarbeiten. Das heißt, wie haben wir es gestern so schön gesagt, selbstständig, wat nu? Also die Geldmittel sind ausgezahlt, der Gründer startet und da fängt eigentlich unsere hauptsächliche Arbeit an. Natürlich ist der Finanzierungsaufbau auch wichtig, die Einbindung öffentlicher Fördermittel, das Abwickeln der öffentlichen Fördermittel, Mittelverwendungsnachweise. Sagt ja keiner, dass öffentliche Fördermittel einfach sind oder mal eben schnell abzuhandeln sind, ne, sondern ist schon mit einem gewissen Aufwand verbunden. Aber die Kunst des Unternehmertums fängt ja an dem Tag an, wo der Gründer die Toren öffnet und seine Selbstständigkeit beginnt. Und wie gesagt, wir haben uns hier an der Sparkasse Köln-Bonn schon seit vielen Jahren dazu entschieden, die Gründer in der Regel bis zu 3 Jahre zu begleiten. Wir haben Kunden, die auch mal nach 2 Jahren schon das Gründercenter verlassen, wenn alles perfekt läuft. Wir haben aber auch immer wieder mal Kunden, die auch 4 oder 5 Jahre bei uns sind, wenn die Gründungsphase nicht so erfolgreich gewesen ist. Und es wäre ja utopisch, dass wir jeden Gründer, den wir begleiten, dass der eine Mustergründung hinlegt und es alles perfekt verläuft. So wie wir das ja auch immer in der Businessplan-Veranstaltung sagen, es ist nicht der gerade Weg immer weiter bergauf, sondern eine Gründung kann man vielleicht auch mal mit dem Aktienkurs vergleichen, da geht es auch immer mal hoch und runter. Ne? Und speziell in dem Bereich haben wir es uns als Gründercenter eigentlich auf die Fahne geschrieben, oder zumindest mache ich es auf alle Fälle so, dass ich mit meinen Gründern in der Regel 2-mal im Jahr spreche, persönlich spreche, ein langes Gespräch, in der Regel einmal beim Kunden selber vor Ort, um auch mal die Räumlichkeiten zu sehen, auch mal so ein bisschen so den Spirit mitzubekommen. Wie geht er mit seinen Mitarbeitern um? Ne? Wie ist er organisiert? Wie ist er strukturiert? Ist das eher ein chaotischer Laden oder ist das eher sehr sauber, clean, um zu sehen, dass das alles funktioniert und auch zu sehen, was ist aus unseren Geldmitteln geworden, die wir akquiriert haben? Ne? Wir freuen uns natürlich über jedes Ladenlokal, über jedes Büro, was wir begleitet haben, wo Mitarbeiter sitzen, wo Produkte oder Dienstleistungen verkauft werden. So, das ist so das erste Gespräch, was wir immer führen, das ist in der Regel dann auch immer so 2-3 Monate nach der Neueröffnung, um auch mal zu sehen, zeitnah zu sehen, was da draus geworden ist. Der zweite Termin, das ist unser Wunsch, der findet in der Regel hier im Gründercenter wieder statt. Denn der Unternehmer bleibt auch immer noch eine Privatperson. Ne? Klar ist er am Anfang sehr fokussiert auf sich, auf sein Geschäftsmodell, auf Umsätze, auf Kunden. Aber das ist das erste Manko, was wir immer feststellen, dass der Gründer sich selber vernachlässigt. Das heißt, seine Themen. Der hat Immobilienwünsche, der hat Familienwünsche, Familienplanungswünsche, der will was für seine Kinder machen, der will schöne Urlaube machen, der will sich eine Immobilie kaufen, der muss sich Gedanken über die Altersvorsorge plötzlich machen, die nicht mehr über die Gehaltsabrechnung plötzlich abgedeckt ist, um die er sich selber plötzlich kümmern muss. Das sind die Bausteine, die wir natürlich auch in der Betreuungszeit bei uns im Gründercenter mitberaten. Und da fordern wir auch den Existenzgründer nochmal, dass er ein bisschen egoistisch wird und nochmal an sich selber denkt. So, und dass die Themen für ihn auch wichtig sind, weil wir hören es mittlerweile jede Woche im Fernsehen, in den Printmedien, im Radio. Das Thema Altersarmut ist wichtig. Und wenn ich mich nur noch um das Business kümmere und ich mich dann nicht mehr drum kümmere, dass ich Geld zur Seite schaffe, dann ist das auch für Unternehmer ein sehr wichtiges Thema. Und das wollen wir auch einfach mit begleiten hier im Gründercenter. Darüber hinaus, dort gerade 2-mal im Jahr Termin. Ich mache es tatsächlich so, dass ich jeden Monat, alle 2 Monate mal kurz den Hörer nehme, kurz meinen Kunden anrufe und dann einfach nur mal 2-3 Minuten, hey, wie geht's? Ist alles gut gelaufen? Du wolltest doch diesen Auftrag akquirieren. Hast du den bekommen? Hast du deinen Mitarbeiter bekommen, den du haben wolltest? Hast du Probleme mit deiner Lieferantenstruktur? Klappt irgendwas nicht? Wo klemmt es? Wo können wir dich noch irgendwie unterstützen? Brauchst du noch mal einen Rat von uns? Das muss auch nicht lange sein, ne? Aber ich habe für mich zumindest den Anspruch, 100% unserer Kunden zu kennen, bis ins Detail wird schwierig. Einige wollen das auch gar nicht, dass sie so eng mit uns verbunden sind. Aber wir sehen, dass unser Betreuungskonzept doch sehr positiv von den Kunden angenommen wird. Und ich sag mal, 95% meiner Kunden, da kannst du mich nachts wecken, da weiß ich, wo die aktuell stehen. Da weiß ich, welche Sorgen und Nöte die gerade haben, ob es gut geht, ob es schlecht gerade geht. Und das ist das Wichtige. Und das ist das, was wir ja in unserer Präsentation dann auch immer präsentieren. Zum guten Schluss gibt uns die Erfolgsquote recht. Und ja, über Corona haben auch wir ein bisschen gelitten, was Abgabequoten an die Rechtsabteilung abgeht oder an Auflösungen von Existenzgründungen. Du kennst unsere Folien. Vor Corona haben wir noch gesagt, 97% Erfolgsquote. Da sind wir sehr stolz drauf. Und ja, über Corona ist es ein bisschen zurückgegangen, aber immer noch über 95% unserer Kunden, die wir begleiten mit der Finanzierung, gehen erfolgreich in eine Vollexistenz über. Und ich glaube, da gibt uns unser Betreuungskonzept 100%ig recht, dass wir diesen Weg gehen. Der ist aufwendig, der ist zeitaufwendig, der ist intensiv. Aber das ist der richtige Weg und wir müssen uns als Sparkasse Köln-Bonn wenig Sorgen darum machen, dass wir tatsächlich Gelder verlieren. Und das ist meine Philosophie und der werde ich auch der nächsten Jahre auf alle Fälle noch treu bleiben.
Ja, und gerade die 95% Quote, die du angesprochen hast, ist ja echt eine sehr starke Quote. Du hast dann auch immer eine Folie noch mit in der Präsentation, wo du mal die allgemeinen Marktzahlen aufzeigst und der Markt spiegelt die Quote ja nicht wirklich wieder von erfolgreichen Gründungen nach 3 Jahren. Kannst du da vielleicht kurz was zu sagen?
Ja, es gibt halt immer wieder Statistiken, Monitoring von der IHK, wie viel Geschäftsaufgaben es gibt, wie viel Gewerbe niedergelegt werden etc. Ist natürlich ein bisschen schwer zu differenzieren, ne, weil auch das sage ich ja immer. Es gibt viele Studenten, die während ihrer Studienzeit mal eben Gewerbe anmelden, Kleingewerbe und irgendwann einen Online-Shop machen und da ein bisschen Trading drüber betreiben oder andere Leute beraten, Schüler unterrichten etc. etc. Ne? Aber tatsächlich laut dem Monitoring der IHK ist es halt so, dass ungefähr 30-32% aller Existenzgründungen in den ersten 3 Jahren aufgegeben werden oder scheitern. Und dahinter kommt dann halt nochmal, meistens durch steuerliche Gegebenheiten, nochmal ein prozentualer Anteil, die es nicht schaffen, weil die Liquidität für fällige Steuerzahlungen, die lange aufgeschoben worden sind oder plötzlich Krankenversicherungsbeiträge, die nachgezahlt werden müssen, weil man sich in den Mindestsatz hat einstufen lassen, um Geld zu sparen. Man hat aber viel Geld verdient und muss plötzlich eine gesetzliche Krankenversicherung 10.000 Euro Krankenversicherungsbeiträge nachzahlen. Da kommt der ein oder andere Gründer auch nochmal ins Schwimmen. Ne? Von daher, wie gesagt, so 30-32% in den ersten 3 Jahren und bis zu 5 Jahren haben wir vielleicht ungefähr 40-45% Quote, die es einfach auf dem Markt nicht mehr gibt. Ne? Und da liegen wir tatsächlich mit unseren 95% weit von entfernt.
Ja, liegt, also würde ich jetzt auch von außen betrachtet sagen, sehr nah daran an eurem Betreuungskonzept, weil ihr halt einfach vielen Gründern und auch viele, die jetzt zum ersten Mal gründen, die kommen ja zu euch ins Gründercenter, sind ja noch keine gestandenen Unternehmer und man sagt ja auch immer so schön, man wird nicht als Unternehmer geboren, man entwickelt sich ja da rein, es ist ja ganz viel Persönlichkeitsentwicklung auch immer so ein Gründungsprozess und da kann ich mir schon vorstellen, dass es sehr, sehr hilfreich ist, wenn man jemanden an der Seite hat, der das eine Thema auf jeden Fall ihm immer wieder mit an die Hand gibt, hey, denk auch an dich, was das Thema Altersvorsorge und so weiter angeht. Da bin ich völlig bei dir. Wenn man da keinen hat, ist das nicht im Mindset von einem drinne, gehe ich jetzt mal von aus. Und was aber auch wirtschaftlich sehr wichtig ist, dass man jemanden an seiner Seite hat, der sagt, hey, auch wenn es jetzt vielleicht gerade sehr gut läuft, beschäftige dich immer weiter mit deinen Zahlen und was wir ja auch immer sagen in der Veranstaltung, Liquiditätsmanagement, weil gerade, ich weiß jetzt nicht, ob es auch damit zusammenhängt, dass ihr im Regelfall 3 Jahre die Existenzgründer begleitet, weil in den ersten 3 Jahren ja gewisse Dinge passieren, die entscheidend sind. Das eine hast du gerade so ein bisschen anklingen lassen, ist Thema Steuern, die sich vielleicht erst im 3. Jahr auswirken. Und ganz oft hat es auch was mit dem Thema Finanzierung zu tun, weil gewisse Finanzierungsprogramme vielleicht 2 Jahre tilgungsfrei sind und dann im 3. Jahr auf einmal eine Tilgung einsetzt. Und da muss man ja auch immer noch schauen, wenn es jetzt 2 Jahre gut funktioniert hat, liquiditätsmäßig, funktioniert es auch noch im 3. Jahr. Was machst du da für Erfahrungen? Oder was sind so die Stolpersteine da, wenn man es mal ein bisschen weiter ausführen würde, gerade auch vielleicht das Thema Steuern?
Ja, vielleicht nochmal zurück auf den ersten Punkt, die Erfolgsquote. Natürlich sind wir keine Hellseher, auch wir haben den goldenen Löffel nicht gefuttert. Also wir haben sicherlich ein sehr gutes Gespür für den Markt und ein gutes Gefühl, ob ein Gründer tatsächlich ein Unternehmertyp ist. Und ich sage immer, warum sind wir erfolgreich? Es liegt ja an vielen Faktoren. Du musst dir einfach vorstellen, du hast eine tolle Idee, hast viel Geld, brauchst keine Bank zu fragen, brauchst keinen Steuerberater zu fragen. Du gehst an die Privatschatulle und gründest dein Gewerbe. Machst alles aus Eigenkapital. Vielleicht bist du auch ja so eingestellt, dass du auch nicht mit deinen Freunden darüber sprichst, wo du kein Feedback bekommst. Du machst einfach dein Ding, kriegst also kein Feedback. So, und da ist schon der wesentliche Unterschied. Der Gründer, den wir haben, der braucht Geld. Der informiert sich am Anfang gut, der schreibt einen Businessplan, der hat vielleicht einen Berater wie dich an der Seite, den begleitet. Den schicken wir nochmal zum Steuerberater, der auch nochmal was zu den Zahlen sagt, zu Steuermodalitäten, ob die Zahlen gut sind. Wir gucken nochmal drüber und im besten Fall haben wir auch noch Fördermittel eingebunden, wo auch noch der öffentliche Refinanzier drüber guckt, die auch ja nochmal entscheiden dürfen, ob sie den Kredit mittragen wollen oder nicht. Das heißt, wir haben viele Entscheider in dieser Kette, die alle auf dasselbe Projekt gucken und jeder hat eine andere Meinung. Und ich sag mal, das Konglomerat aller Ideen und aller Entscheidungen, die in so einem Prozess drin sind, machen, glaube ich, diese Gründung denn sicherer, als wenn ich einfach mit meinem Eigenkapital loslaufe. Und das ist der Punkt, worum wir glauben, dass es sicher ist. Und da kommen wir zu dem Punkt, den du gerade meintest, in der Struktur auch. Ja, jetzt ist das Geld da, ich fange an. Aber man wird relativ schnell sehen, in den ersten 2 Monaten hat sich schon plötzlich ganz viel verändert. Die Kosten laufen aus dem Ruder. Vielleicht habe ich das Personal nicht bekommen zu dem Preis, wie ich es mir vorgestellt habe. Vielleicht habe ich gar kein Personal bekommen. Vielleicht kann ich weniger Umsätze machen, weil ich es alleine nicht schaffe. Viele Gründer planen sich im operativen Geschäft, das weißt du selber, planen sich viel zu viel ein. Die sagen, ja, ich arbeite 180, 200 Stunden im Monat, dass die aber noch Marketing machen müssen, sich mit dem Steuerberater treffen müssen, Dinge machen müssen, Angebote schreiben müssen. Die können halt nicht 200 Stunden im Monat operativ arbeiten. Dementsprechend brauchen sie allein schon wieder Personal. Ne? So, wie gesagt, Kosten gehen auseinander, Umsätze treffen vielleicht am Anfang nicht so ein. Die Marketingmaßnahmen greifen nicht so, wie man sich das geplant hat. Und es gibt einen großen Veränderungsprozess und da ist es mir ganz wichtig, und das sagen wir den Gründern ja auch immer in der Businessplan-Veranstaltung zusammen, der Businessplan soll das Controlling-Instrument bleiben. Jetzt nicht, dass man hingeht und die Kommas rundlutscht in der Planung, sondern es geht darum, dass man mit der Planung weiterarbeitet. Und das hatten wir beim letzten Podcast ja schon, ich bin selber Unternehmer seit 12 Jahren. Und ich mache heute noch eine Liquiditätsplanung. Das heißt, ich setze mich einmal im Monat hin, wenn ich die BWA bekomme von unserem Steuerberater, gucke mir nochmal das Konto an, gucke mir die BWA an, gucke mir meine Planung an, mache da mal so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde für mich nochmal einen persönlichen Soll-Ist-Abgleich. Und wenn ich sehe, meine Planungsprämissen, die ich bis jetzt angesetzt habe, funktionieren nicht mehr, weil wir plötzlich mehr Personal haben. Wir haben Staffelpachtverträge, da steigt die Pacht plötzlich. Das übersieht man mit den Jahren auch gerne mal, dass in 3 Jahren eine Pachtsteigerung drin ist. So, das alles in der Planung eingebaut. Und wenn man das denn einmal im Monat, diese halbe, dreiviertel oder wenn es auch eine Stunde ist, diese Stunde finde ich so wichtig als Unternehmer, sich nochmal intensiv mit seinen eigenen Zahlen zu beschäftigen, die Planung fortzuschreiben. Und wenn man das macht, ist die Gefahr, dass man in ein Liquiditätsproblem reinläuft, eigentlich sehr gering. Oder was, wenn man reinläuft.
Was machst du konkret in dieser einen Stunde oder halben Stunde, die ich da beschäftige? Heißt, du bekommst die BWAs vom Steuerberater.
Genau.
Und gehst die dann für dich durch?
Genau, geh die durch. Guck nochmal. Ich habe für mich ein Planungstool aufgebaut, was sehr nah an dem DATEV-Schema ist. Ne? Das heißt, ich kann meine Planung relativ einfach mit der BWA vom Steuerberater abgleichen. Das geht auch automatisiert, ne? Das kann ich im Grunde nur mitgeben. Ne? Man kann die Planung auch beim Steuerberater einspielen lassen, dass man in der BWA direkt den Soll-Ist-Abgleich hat. Ne? Ich gehe aber ein, zwei Ebenen tiefer. Von daher, ich gucke schon sehr detailliert auf die Einzelkosten. Darum habe ich für mich ein eigenes Tool entwickelt, um das zu machen. Aber tatsächlich gehe ich die Positionen durch, ne, und sage, was habe ich geplant, wie viel Personalkosten habe ich geplant, stimmt der Materialeinsatz, sind die Umsätze, sind die Stückzahlen, sind die Personen, die wir geplant haben, tatsächlich gekommen, wo haben sich Kostenerhöhungen gegeben, und das nehme ich dann direkt zum Anlass, meine Planung fortzuschreiben. Ne? In einer Excel-Tabelle geht das relativ einfach. Kostenerhöhung reintragen, rüberziehen für das nächste Jahr, bis die nächsten Kostenerhöhungen kommt, und schon hat man einen relativ guten Blick auf seine Liquidität. Ne? Und ich finde das so wichtig, damit kann man auch sehen, wenn man in 3-4 Monaten in eine Liquiditäts- oder in ein Liquiditätsloch reinläuft, dass man auch rechtzeitig mit seiner Bank sprechen kann, ne? Und sagen, hier, ich sehe, in 2-3 Monaten oder in 4 Monaten kann es sein, dass wir in ein Problem reinlaufen. Ich will es nur vorher schon mal sagen, können wir schon was tun, damit dieses Problem nicht zu einem Problem wird, sondern wenn ich mit meinem Banker rechtzeitig spreche, dann wird das auch nicht zu einem Problem. Problem wird es immer, das sagen wir ja auch immer im Vortrag, wenn ich morgens früh die Kunden anrufe und sagen, sie haben ein Problem, und dann ist es ja in der Regel auch schon zu spät. Ne?
Ich sage immer 8 Uhr, rufst du dann an.
Genau, hast heute gesehen, wird auch mal 20 nach 8. Aber ja, das ist der Augenblick, wo wir in den Computer gucken und sehen, ob unsere Kunden finanziell mit ihren Konten dastehen, wo sie stehen sollten oder nicht stehen sollten.
Ja, würdest du auch sagen, du erwartest das auch von deinen Kunden, dass die das von sich selber aus machen, sich mit ihren Zahlen beschäftigen soll, Ist-Abgleich machen, dich dann vielleicht auch proaktiv informieren? Und wie oft kommt es tatsächlich vor, dass das passiert, gerade am Anfang?
Ja, es passiert schon relativ häufig, dass am Anfang Liquiditätsschwierigkeiten entstehen. Ne? Das ist das, was ich eben meinte. Ne? Eine Gründung geht halt nicht immer nur gerade bergauf, ne? Sondern es ist eher wie ein Aktienkurs. Und gerade in der Anfangszeit sind viele Nuancen drin, die ausgebessert werden müssen. Und ja, wir sagen es dem Kunden, dass er es machen soll. Ob er es selber macht oder das von dritter Seite machen lässt, ist ja auch nochmal die Frage. Ne? Er hat einen Steuerberater, der ihn unterstützen kann. Es gibt Unternehmensberater wie dich, die auch nach der Gründung betriebswirtschaftliche Begleitungen machen für ein halbes Jahr oder auch für ein ganzes Jahr, was ja auch gefördert werden kann durch EU-Mittel. Das heißt, der Kunde muss es auch noch nicht mal voll bezahlen. Also so eine betriebswirtschaftliche Begleitberatung gerade am Anfang finde ich sehr wichtig. Aber ganz klar mit dem Ziel und dem Fokus, dass der Gründer das dadurch selber lernt. Also es kann nicht sein, dass er über Jahre von einem externen Dritten begleitet wird und er, wenn er das Gründercenter verlässt, nach 3 Jahren immer noch keine BWA lesen kann oder nicht sehen kann in der BWA, wo sein Problem ist. Also wir versuchen darauf hinzuarbeiten und sagen ihm, er soll es auch beim Steuerberater einfordern, dass er nicht nur die Buchhaltung macht, sondern sich mit dem Kunden auch nochmal zusammensetzt und ihm die BWA erklärt, wo er positive und negative Sachen sieht, dass man daran arbeiten kann. Wir fordern ja auch viertel- oder halbjährlich die BWAs an. Wir gucken uns die auch an, sagen dem Kunden, hier hast du was ganz anderes geplant, was ist eigentlich passiert? Also wir hinterfragen dann auch nochmal, warum sind die Zahlen so, wie sie sind. Alles der Weg zum Erfolg, aber mit dem Ziel, die Kunden dahin zu bringen und denen die Wichtigkeit aufzuzeigen, dass sie es lernen, selber ihre Zahlen im Griff zu haben und nicht nur über externe Dritte. Und letzte Modul auch hier, wir machen ja im Gründercenter nicht nur die Begleitberatung während der Gründungsphase. Wir haben mittlerweile ein Modell, dass wir in der Regel 12 Veranstaltungen im Jahr hier im Gründercenter machen, neben der Businessplan-Veranstaltung, die wir ja zusammen machen, dass wir auch eine Veranstaltung zum Thema Buchhaltung haben mit einem anderen Berater zusammen, der wirklich mit einer weißen BWA anfängt und sagt, so Kunde, jetzt schreibst du eine Rechnung? Was passiert eigentlich? Wo geht die Rechnung in die BWA hin? Wo geht der Materialeinsatz hin? Wo werden Versandkosten, Frachtkosten gebucht? Ne? So nochmal von Adam und Eva anzufangen, wie sich eine BWA aufbaut. Und da versuchen wir möglichst viele Kunden, junge Kunden von uns dahin zu bekommen, dass er neben der Gründer, neben seinem Steuerberater auch nochmal was an die Hand bekommt, um selber aktiv zu werden. Ne? Auch wieder ein Modul, wo wir darauf hoffen, für den Gründer was zu tun, um seine Existenzgründung sicherer zu gestalten.
Ja, und wie tief geht ihr da in so eine Beratung rein? Also wenn ihr jetzt feststellt, keine Ahnung, egal, Gastrobeispiel nehmen wir einfach mal, Wareneinsatzquote läuft eurer Meinung nach oder deiner Meinung nach ein bisschen aus dem Ruder, weist du dann den Kunden drauf hin oder sagst du oder gibst du Hilfestellung oder vermittelst du wieder an seinen Steuerberater?
Ja, jetzt muss man doch noch mal ein bisschen differenzieren. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind gelernte Bankkaufleute. Mhm. Unsere Aufgabe, klar, ist es, Bankdienstleistungen zur Verfügung zu stellen, wo die Kreditvergabe geht. Ne? Dreh- und Angelpunkt ist natürlich das Girokonto mit einer Online-Anbindung, dass der Kunde vollumfänglich im besten Fall noch verknüpft mit einer Buchhaltungssoftware arbeiten kann. Das ist unsere Kernaufgabe. Mhm. Im Begleitprozess schauen wir uns die BWAs an. Wir machen interne Soll-Ist-Abgleiche. Auch nochmal, wie gesagt, auch da wieder, der Kunde hätte es machen sollen, der Steuerberater hätte es sehen sollen und zum guten Schluss sind wir, die auch nochmal drauf gucken. So, wenn uns was auffällt, was wir nicht dürfen, ist, wir sind keine Unternehmensberater. Wir kennen es, wir sind nah an der Unternehmensberatung dran, aber wir geben dann die notwendigen Impulse und sagen hier, meines Erachtens stimmt da was nicht. Da muss nochmal genau geguckt werden. Warum ist das so? Sprech bitte nochmal deinen Steuerberater an. Guck dir deine Buchhaltung selber nochmal an. Kontrollier nochmal die Rechnungen. Und im besten Fall vermitteln wir auch und sagen, hier wäre es denn gut. Ich glaube, wir brauchen nochmal eine betriebswirtschaftliche Begleitberatung, dass wir wieder an Unternehmensberater wie euch vermitteln. Sagen hier, gerade speziell für den Bereich XY haben wir einen Berater, der gut passt. Setz dich doch mal mit dem zusammen, der dich dann nochmal ein paar Monate coacht und begleitet und guckt, wo ist die Problematik. Aber selber hinzugehen, zu sagen, wir nehmen jetzt die komplette Buchhaltung auseinander und gehen in die betriebswirtschaftliche Beratung rein, das dürfen wir halt nicht. Ne? Aber uns fällt es halt auf. Wir geben den Impuls und binden Netzwerkpartner ein oder sagen dem Kunden, hier stimmt was nicht, hier muss dringend geguckt werden, damit es nicht langfristig zu einem Problem wird.
Und du sagst ja immer so schön, irgendwie alles hat auch mal ein Ende dann. Wann endet für euch der Betreuungsprozess oder wonach entscheidet ihr das jetzt? Ja, nicht zwingend nach der Jahresanzahl, sondern was muss erfolgt sein? Also wonach definiert er, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir sagen können, jawohl, er ist reif für die Vollexistenz und dann geht's ja weiter in die verschiedenen Kanäle bei euch.
Genau. Ja, wir machen es anhand der Zahlen halt fest. Ne? Klar, wir kriegen ja die betriebswirtschaftlichen Auswertungen, wir kriegen die Steuererklärungen vom Kunden und wir kriegen die Jahresabschlüsse der Kunden. Ne? Und ich sag mal, wenn wir den zweiten Jahresabschluss haben, der ein vollständiges Jahr abbildet und das ein gesundes Bilanzbild ist. Wir sehen, der Kunde von der Gewinn- und Verlustrechnung, von der Liquidität, der ist gesund aufgestellt, der verdient genug Geld, um sich seine Familie zu ernähren, der gesichert seine Kredite bei uns zurückzahlen kann, der am Markt etabliert ist. Das ist der Punkt, wo wir dann sagen, okay, wir haben alles richtig gemacht, Kunde ist etabliert, jetzt lassen wir los. Die Schulzeit ist beendet, dann kommen dann unsere nachfolgenden Abteilungen, die wiederum gegliedert sind nach dem Bedarf des Kunden. Wie finanzierungsaffin ist der, wie viel Umsatz macht er, wie viel Personal hat er, wie groß ist er geworden. Bis hin, dass vielleicht auch da haben wir Kunden, die schnell reich geworden sind. Wir haben viele Millionäre oder ich habe viele Millionäre in den vielen Jahren hier im Gründercenter kennenlernen dürfen, die durch ihre Existenzgründung reich geworden sind, die vielleicht gar keinen Finanzierungsbedarf mehr haben, die nur noch über strukturierte Vermögensanlagen sich informieren möchten oder anlegen möchten. Dann haben wir einen Bereich, dass die zu Private Banking bei uns wechseln und so gucken wir halt, wo der Kunde am Ende des Tages am besten aufgehoben ist, ne? So wie es sein Unternehmen für die Zukunft weiter benötigt. Das ist so, wo wir hingucken. Aber ja, das Unternehmen muss gesund aufgestellt sein. Es gibt keine Liquiditätsschwierigkeiten und wir erwarten auch keine Liquiditätsschwierigkeiten mehr. Wir machen es sogar so, selbst wenn wir Kunden übergeleitet haben, weil wir gesehen haben, es ist alles in Ordnung und der Kunde gerät dann ein halbes Jahr später doch nochmal in Liquiditätsschwierigkeiten, ist es sogar so, dass wir teilweise Kunden nochmal zurücknehmen und sagen, hier, wir behalten den doch nochmal ein Jahr, gucken, versuchen mit dem Kunden alles zu regeln, dass er dann doch wieder sattelfest ist, ne, und in gesundem Fahrwasser ist und dann geben wir den Prozess dann ein Jahr später dann nochmal wieder zurück in die anderen Vertriebseinheiten. Also wir tun schon sehr viel für unsere Gründer mit dem Wunsch, dass der Erfolg auch eintritt.
Ja, cool. Also ich muss auch wirklich sagen, also ihr seid da führend, würde ich jetzt mal sagen, was so die Betreuung angeht, über die Phase der eigentlichen Finanzierung, Gründung hinaus. Und also ich habe ja auch, wir haben ja viele gemeinsame Kunden auch und das Feedback ist ja wirklich da an der Stelle auch sehr, sehr, sehr positiv, auch über die Zusammenarbeit mit euch als Bank. Hast du noch ein paar Herzensthemen, die du loswerden möchtest?
Ja, also das, was ich sage, ist ja, wir können viel tun, ne? Wir können viel anbieten, ne? Aber wir stellen leider auch immer wieder fest, dass es auch immer wieder mal Kunden gibt, die einfach beratungsresistent sind, ne? Die unser Angebot nicht annehmen wollen, die alles besser wissen, die diese engen Kontakt mit uns nicht haben wollen, ne? Dafür können wir nichts, ne? Also wir können alles nur anbieten und ich kann jedem Gründer nur ans Herz legen und alle deine Podcast-Kunden und Gäste wissen, du bist selbstständig, du warst selbstständig in vielen Gewerken. Selbstständigkeit ist halt nicht immer bergauf, ne? Und ich bin seit vielen Jahren auch selbstständig. Auch wir hatten Höhen und Tiefen. Und auch uns hat in unserem Sektor war natürlich die Corona-Pandemie ein sehr anstrengendes Unterfangen. Da mussten wir durch. Davon müssen wir uns auch noch ein bisschen erholen. Wir sind durchgekommen, aber wir sind noch an Schmitz Backes, wie man in Köln sagt, so schön, noch nicht vorbei. Ne? Das, was wir da verloren haben, da müssen wir nochmal dran arbeiten, dass wir das die nächsten Jahre auch wieder reinholen. Und Herzensthema A. Liebe Hörer, wer sich selbstständig machen möchte, seid mutig, glaubt an euch und mit einem guten Konzept und ein guter Gründer wird immer eine Möglichkeit finden, am Markt sich selbstständig zu machen. Aber nehmt Beratungsdienstleistungen an, extern, durch die Bank, durch Freunde, lasst euch beraten. Auch den Fehler sagen wir ja auch immer, ne? Nicht über die Gründung zu reden, ist das Schlechteste, was man machen kann. Fordert ehrliches Feedback ab, ne? Nicht die Freunde, die einem sagen, super, super, du machst das, du kannst das, das wird schon alles gut, ne? Ja, das tut auch schon mal gut, dieses Schulterklopfen, aber ich glaube, eine gewisse respektvolle und kritische Kommunikation ist in der Gründungsphase auch wichtig, dass Leute auch mal sagen, hier, hast du da dran gedacht, meinst du wirklich, du schaffst das? Sind die Umsatzzahlen richtig, ne? Oder glaubst du wirklich, dass du so viel Kunden bekommst? Das ist wichtig. Aber wie gesagt, den Mut zu haben, sich selbstständig zu machen, das wünsche ich jedem, Beratungsdienstleistungen anzunehmen und sich kritisch auch nach der Gründung mit sich selbst und der Gründung auseinanderzusetzen. Auch da ist es in den 23 Jahren, die ich hier im Gründercenter immer wieder mal vorgekommen, dass Kunden nach 1,5 Jahren gesagt haben, das war eine gute Idee, aber ich merke, Selbstständigkeit ist doch nicht mein Ding. Ich fühle mich wohler, wenn ich feste Rahmenbedingungen habe, wenn ich Leitplanken habe. Die sagen, sie geben ihre Selbstständigkeit auf und gehen wieder in ein Anstellungsverhältnis. Auch das ist wichtig, als Gründer, als Unternehmer einzusehen. Das ist nicht mein Ding auf viele, viele Jahre. Ich bin damit nicht glücklich, ne? Auch da muss man ehrlich zu sich sein und sagen, okay, ich ziehe die Handbremse. Ich suche eine Lösung, aus der Selbstständigkeit wieder rauszukommen, verkaufe mein Unternehmen oder liquidiere es. Versuche eine Lösung mit der Bank bezüglich des Kredites zu finden, gehe wieder ins Anstellungsverhältnis, finde für mich denn aber wieder meine Herzensangelegenheit und ich bin mit mir selber im Reinen. Diese Ehrlichkeit wünsche ich vielen und dann ist man, glaube ich, auch gut aufgestellt.
Ja, sehr schöne letzte Worte. Vielen Dank.
Sehr gerne, Thorsten.
Bis bald. Ciao, ciao. 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 Mic Drop, das war sie, die Podcast-Folge zu dem gemeinsamen Herzensthema von Markus und mir, dem Liquiditätsmanagement. Ich hoffe, wir konnten euch den einen oder anderen Impuls mit auf den Weg geben. Und wenn ihr noch ganz am Anfang eurer Gründungsüberlegung steht und euch so langsam mit dem Thema Businessplan auseinandersetzt und ihr Markus und mich gerne mal live erleben möchtet, dann schaut in den Shownotes. Dort findet ihr die Links zur Sparkassenveranstaltungsseite und könnt dann die passende Veranstaltung für euch heraussuchen. Wie gesagt, Markus Marx und ich machen einmal im Quartal gemeinsam die Businessplan-Veranstaltung. Wenn ihr Unterstützung beim Thema Liquiditätsmanagement benötigt, sprecht mich gerne an, ob wir da zueinander finden, ob ich euch unterstützen kann beim Thema Liquiditätsmanagement. Kontaktdaten findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und wenn ihr Lust habt auf neuen Hip-Hop, dann habe ich noch etwas für euch, denn ich bin draußen wie Members Only. Das neue Album von Sam Similia und Moleko Plus. Und die beiden sind auch auf Tour im Herbst, unter anderem auch in Köln, aber auch in anderen Städten in Deutschland. Links findet ihr nicht in den Shownotes, aber ihr werdet es auf jeden Fall im Netz irgendwo finden und herausfinden, wo die beiden auf Tour sind. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächsten Freitag wiederhören, wenn es wieder heißt Reese Friday, neue Folge Unternehmer Jam Session. Bis dahin, kommt gut durch die Zeit. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir? Was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.